NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und unser Thema: Karriere ist nicht alles, was jungen Menschen wichtig ist. Oder beziehungsweise die Frage, was ist jungen Menschen wichtig? Karriere bedeutet ja in der wörtlichen Übersetzung erstmal nur berufliche Laufbahn. Aber die Bedeutung war lange Zeit eine andere. Es ging um Aufstieg und Erfolg. Und nicht wenige haben der Karriere ihr ganzes Leben untergeordnet. Erstmal kam der Job, dann lange nichts. Und dann Familie und Freunde, wenn dann noch Zeit übrig blieb, vielleicht auch ein paar Hobbys. Viele junge Menschen, die heute am Anfang ihres Berufslebens stehen, die wollen das so nicht mehr akzeptieren. Sie legen Wert darauf, dass die Arbeit eben nicht ihr Leben dominiert, dass der Job auch Sinn macht. Ist das ein Fortschritt? Was bedeutet Work-Life-Balance? Oder ruht sich die sogenannte Generation Y oder Generation Y sogar auf den Lorbeeren der Eltern aus und ist dadurch unser Wohlstand gefährdet? Thomas Christus hat sich vor dieser Sendung umgehört. Er wollte wissen, wie wichtig ist Ihnen Karriere?
Alles für die Karriere würde ich nicht tun. Also wenn ich jetzt irgendwo in einem Betrieb wäre, wo die Mitarbeiter oder die Kollegen ja nur am Leistungsdruck sind, habe ich ja die Freiheit auch zu sagen, nee, das mache ich nicht. Leg mal eine Ruhephase ein und such mir halt die entsprechende Institution, die zu mir passt.
Also ich habe ungefähr 5 Hobbys. Also ich habe viel Freizeit, die ich verplane und brauche das auch, sonst bin ich nicht ausgeglichen.
Ja, früher war es anders. Die haben wahrscheinlich mehr Wert auf Arbeit gelegt und nicht so viel Freizeitaktivitäten gehabt. Und das ist heutzutage alles anders.
Lieber 9-to-5-Job als dann das ganz hohe Gehalt.
Also im Vorstellungsgespräch würde ich es vielleicht nicht sagen. Na, ist vielleicht taktisch ein bisschen unklug, ne? Ich würde natürlich diplomatisch schauen, dass ich den Job kriege.
Sport und meine Hobbys sind mir auch sehr wichtig. Deswegen würde ich da auch sehr großen Wert drauf legen, dass ich auch viel Freizeit habe.
Sport zum Ausgleich ist immer gut. Und ja, ich sag mal, damit man die sozialen Kompetenzen noch ein bisschen beibehalten kann, ist ja schon mal gar nicht schlecht.
Ja, schon, weil wenn ich keine Hobbys mehr hätte, dann wäre mir langweilig und dann würde ich keine Lust mehr auf Arbeiten haben, glaube ich.
Ich habe, glaube ich, genug Freizeit für mich, dass es für mich ausreicht. Manchem anderen wäre das wahrscheinlich zu wenig. Es ist sehr individuell.
Ja, viel arbeiten, viel Geld verdienen, aber dann auch später Freizeit haben und das Geld ausgeben, sag ich mal so.
Karriere ist nicht alles. Was ist jungen Menschen wichtig? Das ist das Thema der Redezeit und Sie können anrufen 08000 441777. Die kostenfreie Telefonnummer ins Studio 08000 441777. Oder wenn Sie lieber schreiben, dann geht das auch im Internet unter ndr.de/redezeit finden Sie ein passendes Formular. Was sind Ihre Eindrücke? Was ist wichtig im Leben? Wie unterscheiden sich die Generationen in diesem Punkt? Ich freue mich sehr über unsere Gäste heute Abend. Alle Experten. Zunächst begrüße ich Erik Albrecht. Er ist Journalist und Mitautor von Die heimlichen Revolutionäre, wie die Generation Y unsere Welt verändert. Schönen guten Abend, Herr Albrecht.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben ja zusammen mit dem Jugendforscher Klaus Hurlmann dieses Buch verfasst. Mal ganz generell, wie definiert man überhaupt die Generation Y oder Generation Y?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen. Wie wir sie definiert haben, sind die Jahrgänge 1985 bis 2000 die Geburtsjahrgänge. Das heißt, bei dieser Generationenbildung ist immer wichtig, wann die Jugendzeit ist. Das ist so, sind so die Leute, die eben von 2000 bis 2015 ihre Jugendphase gehabt haben und sich da eben auch dann überlegt haben, wie wollen sie leben, wie wollen sie arbeiten, was wollen sie von der Karriere machen. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese Jahreszahlen und Jahrgänge eben nie ganz trennungsscharf sind. Aber bei uns ist ungefähr dieser Bereich.
Wir kommen in der kommenden Stunde da noch detaillierter drauf zurück auf Ihre Ergebnisse, die Sie auch in dem Buch zusammengefasst haben. Ich freue mich sehr, und ich darf das sagen an dieser Stelle, die Jüngste in der Runde und damit auch tatsächlich Mitglied der Generation Y, Lydia Rautenberg, Vorstandsvorsitzende von Rock Your Life. Das ist ein Verein, der Kontakte zwischen Schülern, Studierenden und Unternehmen fördert. Aber zunächst die Frage an Sie, Frau Rautenberg. Sehen Sie sich denn auch richtig angesprochen? Fallen Sie da in dieses Raster?
Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Gerade das Thema, was erwarte ich eigentlich von meinem Job, beschäftigt mich insbesondere jetzt ganz, ganz besonders doll. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich gehöre zur Generation Y.
Und warum das so ist und was da die Fragen sind, die Sie auch an Ihren Job noch stellen müssen, auch dazu kommen wir noch. Zunächst möchte ich aber noch den dritten Gast vorstellen, nämlich Rüdiger Schäfer. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind Generalmanager des Beratungsunternehmens Right Management für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie sagen selbst, Sie sind die globalen Karriereexperten. Herr Schäfer, ist denn die Wirtschaft auf diese Generation eingestellt?
Ja, wir erleben verstärkte Anstrengungen, sich umzustellen, einzustellen auf die Anforderungen. Aber das ist eine absolut heiße Diskussion, auf die ich gerne im Laufe der nächsten Stunde auch noch mehr eingehen würde. Bin sehr gespannt, was kommt.
Können Sie einen Punkt sagen, wo es am meisten knallt oder wo am meisten Reibung ist?
Wir haben zwei Aspekte. Wir leben in einer globalen Welt und die stellt ganz neue Anforderungen an Unternehmen und die Arbeitenden im Unternehmen. Und auf der anderen Seite, das heißt, wir haben Multigenerationen im Unternehmen, hatten wir immer, aber mit der neuen Generation, die jetzt massiv auch ins Arbeitsleben eintritt, völlig neue Arbeits- und Lern- und Verhaltensweisen, Kommunikationsweisen stellt, ergeben sich gewaltige Anforderungen für die bestehenden, auch älteren Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen, bis hin eben zu welchen Rahmenbedingungen setzen wir, um diesen Menschen motivierende Arbeitsbedingungen zu schaffen und so weiter.
Karriere ist nicht alles. Was ist jungen Menschen wichtig und was denken Sie? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777 oder Sie mailen unter ndr.de/redezeit ist das möglich. Grob haben wir es jetzt schon umrissen, die Generation Y oder Generation Y, wie sie auch genannt wird. Herr Albrecht, warum Generation Y? Also leitet sich das auch tatsächlich vom englischen Why, also warum, ab, dieses Fragende?
Ja, genau, das ist eben so ein Schlagwort, das man dieser Generation verpasst hat. Why, Y zum einen, weil es davor mal ein Buch gab über die Generation, der nicht davor kommt. Das Buch hieß Generation X, Generation X, danach kommt Y. Aber eben auch genau, weil es Why, warum ist. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass eben das eine Generation ist, die mit sehr, sehr viel Unsicherheit aufgewachsen ist, in deren Lebensläufen sehr viel Konventionen weggebrochen sind. Also eigentlich diese klassischen Fragen, muss ich erst heiraten, bevor ich Kinder kriegen kann? Wann baue ich das Haus? Wann wechsle ich den Job? Mache ich nach dem Bachelor noch einen Master? Das sind heute alles Entscheidungen, die junge Leute selbst treffen müssen, die früher eben viel stärker von Konventionen geprägt waren, auch vom Umfeld geprägt haben. Da hat die Familie gesagt, Jung, mach erstmal eine Ausbildung bei der Sparkasse, dann kannst du immer noch studieren oder ähnliches. Das müssen junge Leute heute selbst treffen und der einzige Kompass, den sie dabei haben, das ist eigentlich die Frage nach dem Sinn, nach dem, was für sie selbst Sinn macht, was sie vom Leben wollen. Und das drückt sich halt in diesem Why aus im Endeffekt. Das soll sich darin ausdrücken.
Frau Rottenberg, wie viele Fragezeichen sehen Sie bei sich selber und auch in Ihrem Umfeld? Sie arbeiten ja auch mit Schülern und mit Studierenden zusammen. Ist das wirklich die Unsicherheit, die Herr Albrecht auch gerade beschrieben hat?
Es sind auf jeden Fall viele Fragezeichen da. Ob es wirklich Unsicherheiten sind, weiß ich gar nicht. Aber man stellt sich natürlich die Frage, was gibt es eigentlich noch für Berufsbilder? Sind das eigentlich noch so festgefahrene Berufsbilder? Werde ich mein Leben lang eigentlich einen Job machen oder wird es nicht sich immer wieder ändern? Werde ich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden? Und auch, wie lange muss ich eigentlich arbeiten? Also auch das ist eine Frage, die man sich stellt. Und ich denke mir oft und habe das auch das Gefühl, dass das vielen anderen so geht, dass wir uns bewusst sind, es wird vielleicht noch viel länger sein und dass wir dann natürlich auch einen Beruf haben wollen, der, in dem wir uns irgendwie verwirklichen können, in dem wir auch wertvoll sind, in dem wir Werte schaffen können, auch in den wir hineinpassen, also der einfach auch zu uns passt. Und deswegen würde ich sagen, ja, da sind sehr viele Fragezeichen und auch wir entdecken uns gerade und versuchen wirklich da Antworten zu finden und vielleicht auch neue Berufsbilder zu schaffen und Möglichkeiten und Wege herauszufinden.
Wenn wir da jetzt von Generation Y sprechen, dann würde das ja heißen, dass es tatsächlich, Herr Albrecht hat es gesagt, man kann es vielleicht nicht auf die Jahreszahl oder auf den Tag festlegen, aber so um und bei eine Generation würden wir dann darunter subsumieren. Herr Schäfer, meinen wir wirklich alle oder geht es doch eher um Hochschulabsolventen, um junge Arbeitskräfte, die durchaus auch vorgesehen sind, Führungspositionen zu übernehmen?
Na gut, das ist jetzt vielleicht eine Zielgruppe, die wir als Beratungsunternehmen etwas stärker verfolgen, aber letztlich trifft es selbstverständlich alle. Ich will vielleicht eins mal auch noch ein bisschen relativieren, ne? Wenn man sagt, das ist immer ein Druck und jetzt muss das so gemacht werden. Das ist so ein bisschen eine deutsche Lesart. Im Internationalen heißt es immer, ja, die Deutschen sind ja immer auf Langfrist ausgerichtet und mit Unsicherheiten umgehen fällt uns besonders schwer. Das trifft für mich zu. Ich bin Boomer, ne? Babyboomer, Jahrgang 55 bis 70, so in der Alterskategorisierung. Da mag das so sein. Die jungen Menschen gehen damit anders um. Natürlich gibt es auch Menschen, die Beschäftigung haben müssen, um ihren Unterhalt und lebensmaterielle Existenzsicherung abzusichern. Gleichwohl geht man anders damit um. Tritt, so wie Sie es gerade auch beschrieben haben, beide Kollegen hier, in die Eigenverantwortung auch positiv ein. Und dann kann man sich jetzt fragen, woher kommt das eigentlich? Wir untersuchen seit langem die Zukunftstrends in der Arbeit. Immer wieder, da gibt es verschiedene Studien in der Welt. Arbeit 4.0 ist ja auch ein Riesenthema hier in Deutschland. Die Entwicklung von Technologie ist natürlich ein Riesenthema. Die Digitalisierung und so weiter. Ist das alles nur eine Not und ein Zwang? Es hat schlicht und einfach auch neue Verhaltensweisen hervorgebracht und Arbeitsweisen hervorgebracht. Für die jüngere Generation ist es sehr viel selbstverständlicher, ständig connected zu sein, verbunden zu sein mit ihrer Umgebung, mit allen Vor- und Nachteilen. Die demografische Problematik, die westlichen Gesellschaften überaltern alle. Also entsteht auch ein Kampf um Talente. Und das nicht nur jetzt bei den Führungskräften, sondern bei Facharbeitern, eigentlich auf allen, selbst bei industriellen Helfern auf allen Ebenen. Und die Jungen haben durchaus vermehrt die Möglichkeit, ihre individuelle Wahl auch zu treffen. Na, was ich gerade abschließend zeigen will damit ist, es ist alles nicht nur zwanghaft und die Generation ist jetzt, von der wir sprechen, ist jetzt da rein gezwungen, sondern das sind einfach auch, ich sag fast historische Prozesse, die Voraussetzungen für neue Arbeits- und Lern- und Verhaltensweisen kreieren.
Aber da hört man ja schon auch raus, dass da eine Power oder ich möchte sagen eine Macht dahinter steht. Wenn das jetzt nur noch, es sind ja ohnehin auch geburtenschwächere Jahrgänge und wir wissen alle, dass wir Facharbeiter und überhaupt ausgebildete Arbeitskräfte in den nächsten Jahren mehr brauchen, als uns zur Verfügung stehen. Das heißt ja auch, ich kann's, Sie wollen mich. Was bieten Sie, Herr Albrecht? Wie weit, sagen Sie, ist das tatsächlich auch ein Druckmittel oder ein Machtmittel?
Ich glaube, dass die gut Ausgebildeten aus der Generation das wirklich auch so nutzen. Und unter anderem zum einen wegen der demografischen Situation, zum anderen aber auch, weil gerade die gut Ausgebildeten eben unheimlich viel in Bildung investiert haben. Mit dem Auslandssemester noch hier und ein anderes Praktikum da etc. Und wenn sie dann fertig sind, auch Studium und Schule sind stressiger geworden in den letzten Jahren durch das Abitur nach 8 Jahren, durch Bachelor, Master etc., sagen sie schon auch sehr selbstbewusst, ich habe jetzt was geleistet, das will ich jetzt auch bitte anerkannt haben. Ich möchte aber schon auch nochmal dazu sagen, dass es, glaube ich, also diese Freiheit, diese neue Freiheit, im Ungewissen irgendwie agieren zu müssen, sich selbst zurechtfinden zu müssen, das gilt, glaube ich, wirklich für alle. Die Frage ist halt, inwieweit junge Leute das Zeug dazu haben, irgendwie die Fähigkeiten mitbekommen haben, durch Elternhaus, durch Schule, und das ist ja in Deutschland sehr auch vom Elternhaus geprägt, damit wirklich umgehen zu können, souverän. Zum Teil, also Klaus Horelmann, mein Co-Autor und Jugendforscher, der eben zu dem Thema auch lange forscht, schätzte, dass diese Generation Y in Reinkultur quasi die bildungsstärksten 30% der Jahrgänge zeigen quasi. Dann gibt es nochmal 30%, die das auch noch einigermaßen zeigen. Dann gibt es aber eben auch 40%, von denen 20% überhaupt nicht mitkommen und eben überhaupt also keine Freiheit haben, weil sie eben keine Optionen durch ihren Bildungsabschluss haben. Mhm. Insofern zerfällt die Generation schon und sie zerfällt, auch frühere Generationen sind zerfallen, aber es ist deutlich entscheidender, wenn man heute keinen vernünftigen Bildungsabschluss hat, als es das vielleicht noch in der Generation der Großeltern war oder auch noch vielleicht der Eltern, wo es dann eben doch erstmal noch Arbeit für Ungelernte gab, die es heute eben nicht mehr gibt. Das heißt nicht nur, dass jeder Abitur und Studium haben muss, also gerade Auszubildende, Facharbeiter werden auch gesucht, aber es sind eben nicht alle, die diese Optionen haben und diese Chance haben, ihr Leben selbst zu gestalten.
Unser Thema in der Redezeit heute: Was ist jungen Menschen wichtig? Karriere ist nicht alles. Sie können uns anrufen 08000 441777. Noch einmal die Telefonnummer 08000 441777. Und uns hat auch gerade eine Mail erreicht von Susanne Hartmann. Und sie schreibt: Glückwunsch an die Generation Y. Ich bin 1964 geboren, habe immer unter Volldampf gearbeitet und bin in einen Burnout geraten. Ich habe meinen Job gewechselt, verdiene erheblich weniger und bin endlich glücklich. Lasst euch nicht antreiben und sagt lieber mal Stopp. Frau Rottenberg, ist das auch wirklich mit ein Punkt, also schon im Vorhinein zu sagen, wir haben gelernt oder wir haben auch geguckt, die anderen haben sich da aufgerieben, die hängen jetzt mit 45 alle im Burnout und stellen sich die Sinnfrage, das machen wir von vornherein besser?
Mit Sicherheit. Ich glaube auch einfach, dass das eine Win-Win-Situation für alle ist, auch für die Arbeitgeber in dem Moment, wo ich entspannt in meinen Job gehe und Lust habe auf meinen Job und mich damit identifiziere und einfach morgens ankomme und sage, ich habe jetzt Zeit und Energie und Lust, wirklich alles in diesen Job zu stecken. In dem Moment ist das auch für die Arbeitgeber toll. Und ich glaube, dass das ja, dass wir da wahrscheinlich auch gelernt haben oder zugesehen haben und gesehen haben, dass wir hier irgendwie gelernt haben und einfach dann auch ein bisschen darauf achten, was ja auf uns achten. Und würde aber auch sagen, nochmal zu diesem Thema Machtmittel und hier bin ich, nehmt mich und gebt mir die Voraussetzungen, die ich möchte, dass man, dass unsere Generation trotz allem auch bereit ist, dafür was zu geben. Ich habe mich umgehört und habe auch gefragt und viele sagen, ja, wir wollen, wir haben Forderungen, aber wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen und wir sind auch bereit, mitzugestalten und uns wirklich zu identifizieren und dann auch um die Uhr erreichbar zu sein, am Wochenende erreichbar zu sein, uns auf den Arbeitgeber einzulassen, flexibel zu sein. Aber auf der anderen Seite verlangen wir dann auch was dafür. Also wir wollen mitgestalten, wir wollen Verantwortung übernehmen, gerade dieses Thema Verantwortung, zwar nicht nur für das Unternehmen, sondern auch sozial, und wir wollen einen sinnstiftenden Job haben. Und ich glaube, dass das wirklich auch einfach noch mehr ist und dass es nicht nur ein Machtmittel ist, sondern ja, wir fordern, aber wir sind auch bereit, was zu geben.
Das entkräftet dann auch den Vorwurf, zu dem wir gleich kommen, dass das auch eine Generation ist, die sich in die soziale Hängematte legt oder die auch faul ist. So, das kann man auch alles lesen, wenn man zu diesem Thema ein bisschen nachrecherchiert. Aber ich sag, das besprechen wir gleich, weil vorher haben wir jetzt Bastian May in der Leitung aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Bastian May hier. Hallo, ich grüße Sie.
Darf ich erst mal fragen, in welcher Generation Sie selber sich so sehen?
Also ich bin 29 Jahre alt.
Gut.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt genau zu dieser Generation Y gehöre. Aber ja, 29 Jahre wäre dieses Jahr 30.
Jetzt sind Sie so, Herr Albrecht, da ist er jetzt so ein In-Between, oder?
Ja, das vom Alter her wäre es noch genau, käme es noch genau hin, aber da eben diese Grenzen nicht genau sind, ist das immer schwer zu sagen. Aber eigentlich haben wir das Buch schon noch über die Jahrgänge auch geschrieben.
Gut, Herr May, Entschuldigung, Ihre Meinung, was ist für Sie Karriere? Was für Sie wichtig?
Also ich finde einfach, dass es sehr wichtig ist, dass man sich in seinem Beruf auch berufen fühlt. Und bei vielen Leuten, ich sag mal, es ist prozentual schwer zu sagen, vielleicht 70-80%, ist es leider nicht so. Viele Leute quälen sich ja auch morgens hin, sagen ja auch, ich möchte einfach gar nicht arbeiten, ich bin froh, wenn dann Feierabend ist und so. Und dann ist es ja auch nachvollziehbar, dass sie halt viel Freizeit brauchen und froh sind, ja, wenn Feierabend ist und wenn der Job vorbei ist.
Endlich wieder Freitag, wir kennen das alle,
ja,
ne?
Ja, genau. Und das kann es ja eigentlich nicht sein, weil man ja auch 30 Jahre im optimalen Fall mindestens in dem Beruf tätig ist, den man dann ausübt. Und wenn man sich da von vornherein unwohl fühlt, dann ist man ja auch da schlecht aufgehoben. Und auch bei vielen Arbeitgebern, die tolerieren das dann und sagen, ja, okay, ich merke halt, dass die Motivation nicht so hoch ist, aber ich bin halt froh, jemanden zu haben. Aber ich glaube, dass einfach vom Arbeitgeber auch wichtig wäre, zu sagen, okay, du bist in dem falschen Job, such dir was Besseres, weil es ist für alle Beteiligten das Beste, wenn du was suchst, wo du dich auch selber berufen fühlst, wo du dich selber wohlfühlst, wo du auch selber deine Bestätigung bekommst. Mhm. Und dann, Job kann ja auch irgendwie Freizeit sein, wenn man dann zum Beispiel auf der Arbeit ist, kann man sich auch wohlfühlen mit den Arbeitskollegen und halt sich bestätigt fühlen. Wenn dann Feierabend ist, sagt man, ja, heute habe ich was erreicht und bin stolz auf mich selber und bin zufrieden.
Herr May, ist natürlich die Optimalvorstellung, Herr Schäfer. So, wir haben ja hier heute alle Generationen vertreten. Ich erinnere mich noch, da hieß es ganz klar, Arbeit ist aber kein Spielplatz und also der Spaßfaktor oder der Freudefaktor, der war da ganz klar untergeordnet. Muss man da jetzt also in die Richtung tatsächlich nochmal verstärkter umdenken?
Also ich denke, die Fragestellung, die Herr May aufruft, ist außerordentlich spannend. Die Ansprache, die wir in diesem Zusammenhang bei den Unternehmen machen, als deren Berater, ist, versucht nicht mit den alten Methoden, die für andere Zielgruppen, nämlich andere Generationen, Arbeitsgenerationen dann in unserem Fall, wirksam sind und eine zufriedenstellende und damit leistungsfördernde Atmosphäre herzustellen, in dieser jungen Generation auch zu tun. Oft wird gar nicht gefragt, was sind die Ursachen, weil, so wie Sie das gerade beschrieben haben, wenn der Arbeitgeber sagt, naja, das ist halt so, die sind nicht motiviert. Die Frage ist ja eigentlich, was motiviert die? Frau Rautenberg, Sie haben es zweimal deutlich gesagt, und das kann ich nur unterschreiben, selbstverständlich will auch die jüngere Generation Verantwortung tragen. Nur ist da das Arbeiten im Team viel wichtiger, als zu sagen, lieber Chef, sag mir, was ich machen soll, ich mach's dann, mach's gut, dann lobst du mich und dann nehme ich den nächsten Karriereschritt, die Stufenleiter hoch, so wie wir das von früher her kennen. Und diese Rahmenbedingungen zu ändern, ist etwas, was die meisten Unternehmen leider noch gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Ja, und das ist ein spannender Punkt für mich.
Herr Schäfer, da kam ja zum Teil nicht nur das Lob, sondern da gab es vielleicht auch noch den firmeneigenen Parkplatz oder ein größeres Auto oder vielleicht noch am Jahresende einen Bonus. Herr May, spielt Geld für Sie eine Rolle beim Job?
Ja, selbstverständlich. Also das muss schon gegeben sein, weil das Gehalt, was man kriegt, was ja auch vielleicht nach 2, 3, 4 Jahren sich dann erhöhen sollte, spätestens, ist ja auch die Bestätigung, die man dann bekommt, klar. Und der Arbeitgeber soll ja auch dafür da sein, um den Arbeitnehmer ein bisschen abzusichern. Ne? Und wenn Sie gerade sagten, zum Beispiel der firmeneigene Parkplatz, der muss es ja nicht sein, wenn man die Gehaltserhöhung bekommt, dann ist es halt der Urlaub, den im Endeffekt dann der Arbeitgeber bezahlt.
Mhm. Ich würde da gerne einhaken.
Frau Rautenberg.
Ich glaube, dass Geld bis zu einem bestimmten Grad sehr wichtig ist, einfach um diese Sicherheit zu schaffen und dieses Minimum an Existenzsicherung und dass es bis dahin auch wichtig ist, und erlebe aber in meinem Umfeld immer mehr, dass sich auch Freunde entscheiden, nicht den Job zu nehmen, bei dem es am meisten Geld gibt, sondern eben bei dem vielleicht auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass es heutzutage auch immer wichtiger ist, Wertschätzung auszudrücken durch das Übertragen von Verantwortung, das Übertragen von Aufgaben, die wirklich für mich passen, die Möglichkeit, die Ermöglichung von Flexibilität zu sagen, Sie haben hier ein Ehrenamt, das Sie ausführen wollen, das finden wir toll, wir schätzen das wert, dass Sie sich in der Zivilgesellschaft engagieren wollen, dann nehmen Sie sich den Mittwoch frei, wenn das der Tag ist, und kommen Sie Samstag. Das ist für uns kein Problem als Unternehmen, darauf gehen wir ein. Und ich glaube, ich stimme Herrn May voll zu, dass Gehalt ein wesentlicher Faktor ist, aber nur bis zu einem bestimmten Grad, und dass dann eben Wertschätzung heutzutage auch auf immateriellen Ebenen sozusagen stattfinden kann und auch stattfinden muss.
Ganz kurz noch einmal, haben Sie Ihren Traumjob? Fühlen Sie sich gewertschätzt und gehen Sie gerne hin von Montag bis Freitag?
Also was die Kollegin gerade sagte, genau das sehe ich auch so, dass man mit den Arbeitgeber sprechen kann, dass wenn man zum Beispiel sagt, ja, morgen komme ich um 10, dann muss es auch in Ordnung sein, dass man um 10 kommt, wenn der Job das zulässt natürlich. Ne? Alles
ich versuche das morgen mal. Aber,
ja, aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich denke schon.
Danke für Ihren Anruf auf jeden Fall. Alles Gute für Ihren beruflichen Weg. Wir haben jetzt Heiko Abbas am Telefon aus Ostfriesland. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Da würde ich jetzt von der Generation her nicht mehr auf Y tippen, und Sie sind mir nicht böse.
Also ich bin Jahrgang 83. Da bin ich noch relativ nah dran.
Ja, das stimmt. Gut. Und stimmen Sie dem zu, was Sie bisher gehört haben? Also fühlen Sie sich da beschrieben in der Erwartungshaltung auch an den Beruf?
Ja, teils. Also ich denke auch, dass das Gehalt erstmal die Grundvoraussetzung ist, die materielle Absicherung muss da sein, damit man einen Job auch entsprechend annehmen kann und die Motivation hat, da, sage ich mal, als Normalleister aufzutreten. Wenn man aber seinen Job wirklich lieb gewonnen hat oder auch das ja als Selbsterfüllung so betrachtet oder auch als Selbstverwirklichung, dann ist eben auch, glaube ich, noch durchaus mehr drin. Und das ist, glaube ich, das, was zunehmend in den Fokus rückt, eben nicht mehr, darum auch durchaus die berechtigte Frage, warum, eben nicht mehr einfach nur schuften, sage ich mal, auch eine ganz strikte Trennung zwischen Freizeit und Arbeit, sondern da gibt es fließende Übergänge. Hängt auch mit der technischen Entwicklung zusammen, dass man permanent erreichbar ist und permanent auch für die Arbeit erreichbar ist. Und ich glaube, da geht es hin, und diese Suche tatsächlich, sich in seinem Job als Person auch einbringen zu können, die ist viel, viel wichtiger und auch viel elementarer als Antrieb, dauerhaft, nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte in einem Job oder in einem Berufsfeld gute Arbeit zu leisten und auch sein eigenes Leben dadurch sichern zu können. Mhm. Und ich glaube, in die Richtung geht es.
Herr Abbas, vielen Dank für Ihren Anruf. Auch für Sie weiterhin alles Gute, Herr Schäfer. Ja, gerne.
Die ich sehr spannend finde. Wir haben in unseren Forschungen und Untersuchungen herausgefunden, was ist das wichtigste Kriterium, gerade in der Y-Gen, wenn die einen neuen Job suchen. Sie werden staunen, es ist nicht die Stelle, es ist nicht das Gehalt, es ist auch nicht, ob die ein Auto kriegen oder nicht. Wir sprechen manchmal von der Smart-Generation, sondern das Arbeitgeber-Image. Das finde ich insofern spannend, weil es ist jetzt nicht einfach nur die große Siemens, ich will jetzt hier keine Namen da nennen. Aber
oh, wenn wir einen nennen, müssen wir ganz viele andere auch noch nennen.
Ja, genau, die ABB und wen auch immer, um in der Branche dann zu bleiben. Also den großen, renommierten Konzernnamen oder was auch immer. Sondern es ist der Blick auf Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, soziale Verantwortung wahrnehmen. Und das unterstreicht genau, was Frau Rautenberg ja auch gesagt hat. Und das wird mit sehr klarem Blick gesehen von dieser jungen Generation und mit Abstand an erste Stelle gerückt. Und dann ein zweiter Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, wäre das Thema mit der permanenten Erreichbarkeit. Technologie lässt es zu, wir arbeiten total flexibel und so weiter. Das hat was unheimlich Starkes, insbesondere wenn wir bei intellektueller Arbeit sprechen, bis ins Crowdsourcing und alles, was es da so gibt. Es hat aber auch einen riesigen Nachteil. Wir sehen auch in der jungen Zeit Burnouts und Stressphänomene, die sich gewaschen haben, weil man einfach nicht mehr lernt, abzuschalten. Und es gibt Firmen, die fangen an, sagen, es gibt einen E-Mail-freien Tag, es gibt den Tag, wo wir uns nur sehen, miteinander sprechen, es gibt Smartphone-freie Tage und so weiter. Und auch um zum Beispiel bestimmte Zeiten einzuhalten, werden die Systeme abgeschaltet, dass die Mitarbeiter nicht mehr Zugriff haben.
Ich glaube, das ist ein großer Autohersteller in Norddeutschland, der genau. dann den E-Mail-Weiterleitungsstatus ja. einfach kappt um kappt, eine bestimmte genau. Uhrzeit.
Mhm. Das genau. ist aber auch ja. wirklich eine große Schwierigkeit. Also ich weiß, dass es mich beschäftigt, Freunde beschäftigt, einfach wirklich zu sagen, ich muss jetzt hier mich abgrenzen, ganz bewusst und sagen, jetzt ist Freitagabend, jetzt ist Samstag. Ich bekomme die E-Mails die ganze Zeit auf mein Smartphone, aber ich beantworte sie jetzt nicht. Und dass das eine unheimlich große Herausforderung ist, weil man es gewohnt ist, immer da zu sein, immer erreichbar zu sein. Also das ist was, wo sich auch wirklich jetzt viele intensiv mit beschäftigen und auch merken, ich muss irgendwie ganz klare, weil diese Übergänge so fließend sind, ich muss wieder anfangen zu trennen. Genauso wie ich anfangen muss, jetzt arbeite ich und jetzt sind alle anderen Kanäle mal aus, die ja sonst nebenbei auch laufen, weil ich sie vielleicht für die Arbeit auch nutze.
Ich glaube auch nicht, dass es zufällig war, dass in der Umfrage am Anfang so viel von Sport geredet wurde, der auch wichtig ist. Also ich glaube schon, es zeigen eben auch Umfragen, dass junge Leute sich eben dieses Problems Burnout und der Gefahr sehr bewusst sind und dabei auch aktiv gegensteuern. Also dieses Ausgleich suchen ist das eine und das andere ist, glaube ich, auch, dass genau darin eben dieser ganze Paradigmenwechsel dieser Generation liegt. Also es sind eben, oder jungen Leuten ist heute klar, dass sie zum einen deutlich länger arbeiten müssen als ihre Eltern wahrscheinlich, aufgrund der Demografie, aufgrund des Rentenalters, das bei ihnen ja wahrscheinlich nicht bei 67 wird, sondern vielleicht deutlich später, dass sich Arbeit verdichtet und vieles dessen, was man eben so sieht, auch dieses, dass man eben mehr Sinn bei der Arbeit haben will und Ähnliches, ist, glaube ich, schon auch ein Teil einer Strategie, wie man irgendwie lange gut durchhalten kann im Endeffekt auch, ja, so beschäftigungsfähig bleiben kann, dass eine Arbeit eben irgendwie ja aus einer intrinsischen Motivation heraus passiert, dass und es eben nicht zu sehr schlaucht auf die Jahre, dass man eben ja lange so gut arbeiten kann.
Unser Thema in der Redezeit heute Abend. Was ist jungen Menschen wichtig? Karriere ist nicht alles. Sie können anrufen 08000 441777. Was ist Ihre Meinung? Was sind Ihre Eindrücke? Welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch mit jungen Kollegen gemacht? 08000 441777. Das ist die Telefonnummer hier in die Redezeit. Oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Ist auch das möglich? Und Alexander Meyer hat uns einen Satz geschrieben, der sehr schön ist. Ich lebe nicht, um zu arbeiten, ich arbeite, um mein Leben zu gestalten. Herr Schäfer, wir haben jetzt schon sehr viel über Positives gesprochen, auch über Chancen, die dieses Umdenken oder diese jüngere Generation jetzt im Arbeitsmarkt mit sich bringt. Aber lassen Sie uns doch mal an die Punkte gehen, wo es schwierig wird. Nämlich, ich könnte mir auch vorstellen, gerade mittelständisches Unternehmen, die Strukturen sind so und so. 2020 sind schon 60% dann aus der Generation Y. Das wird also wohl mehr und mehr alle Unternehmen treffen. Was machen Sie für Erfahrungen? Was haben Sie gehört, wenn jetzt, ich sag mal, die älteren Kollegen auf die neueren Kollegen treffen? Also wo gibt es denn da Schnittmengen oder lernen jetzt die Älteren? Oder wie entwickelt sich das in einem Unternehmen?
Also Unternehmensentwicklungen, die Unternehmenskultur betreffen, vollziehen sich in etwa im gleichen Tempo wie gesellschaftliche und kulturelle Umwandlungen und Entwicklungen. Wir haben hier jetzt eine besondere Situation, die wir ja alle, glaube ich, einmütig immer wieder beschreiben, auch heute Abend, dass die stillen Revolutionäre, die heimlichen Revolutionäre, ich finde den Titel genial, den Sie da gefunden haben,
das bezieht sich auf das Buch von Herrn Albrecht. Ich muss es für alle, die später zugeschaltet haben, nochmal erklären.
Ja, Entschuldigung. Also dieser Titel zeigt eigentlich, dass jetzt wieder etwas zusammengekommen ist, was einfach eine Umwälzung erforderlich macht und zeigt. Und dieser Umwälzung sich zu stellen, ist für die jungen Menschen ganz, ganz simpel. Also ich denke an meine eigenen Töchter, die heute erwachsen sind, beide in der Generation Y zu Hause. Für die war vom Schulalter normal, dass sie ständig verbunden waren und sich das Wissen suchen über Internet und so weiter und so weiter. Ja, mit den Folgen, die wir jetzt gerade auch gehört haben, manchmal muss man auch lernen abzuschalten. Und das ist jetzt für die nächst ältere und darauf folgende Generation, die eigentlich den institutionellen Rahmen des Unternehmens bestimmt. Ob das Inhaber sind oder die Führungskräfte, je höher in der Pyramide in der Regel, desto älter sind die ja. Die leben mit anderen Arbeitsmodellen und auch mit anderen Motivationselementen im Kopf. Und da, wie Sie so schön sehen, kracht es auch gelegentlich richtig, weil man sich nicht zusammenkommt. Der mag ja nicht, der leistet nicht. Ja klar will er Verantwortung übernehmen oder die Person. Man muss ihr nur einen ganz neuen Rahmen setzen. Die jungen Menschen sind sehr viel engagierter und verfolgen sehr viel genauer, was los ist über ein Unternehmen, ihr eigenes Unternehmen, über Peer Evaluations, Beurteilung von Gleichaltrigen, auch über die sozialen Netzwerke, als was das Unternehmen ihnen sagt. Es gibt tolle Beispiele über Shitstorm, in Anführungsstrichen. Wenn dann das Unternehmen versucht, Trendäußerungen, die dann sich kumulieren, entsprechend umzudrehen, statt sich auf diese neuen Denk- und Arbeitsweisen, wie ich immer wieder sage, auch einzustellen.
Und dennoch macht sich ja auch die deutsche Wirtschaft durchaus Sorgen, wenn man davon ausgeht, dass jetzt die Generation, die jetzt demnächst den größten Anteil stellt als Arbeitnehmer, nicht mehr bereit ist, ins Ausland zu gehen, Freunde hier zu verlassen oder Familie hier zurückzulassen. Es gibt Zahlen, was zum Beispiel den Willen zum Umzug auch nur innerhalb Deutschlands angeht. Das ist auch deutlich zurückgegangen. Also man besinnt sich auf das, was man möchte und wo man verortet ist. Dann wird es aber ja schon schwierig, wenn auch lange Dienstreisen anstrengend sind und man dann weg wäre, vielleicht auch zu Hause nicht mehr die Kinderbetreuung übernehmen kann als Mann. Also da gibt es ja doch ernstzunehmende Probleme, auch in der Weiterentwicklung von Unternehmen, oder?
Die Fragestellung für Unternehmen kann ich auch wieder umdrehen. Wie schaffe ich es, eine Sinnstiftung aufrechtzuerhalten, eine Identifikation mit meinem Unternehmen, in dem ich in der neuen Welt bin? Mein Job besteht, wenn es um Meetings geht, zu 80% aus virtuellen Veranstaltungen. So wie wir jetzt heute hier im Studio sitzen, ist die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern über Web und Kamera. Ja, und wir sehen uns dann nur zu bestimmten Gelegenheiten. Wir müssen gar nicht mehr reisen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist die Welt mein Playground. Ne? Sagen gerade die Jungen, ne? Die sind ja sehr viel internationaler aufgewachsen. Und da gibt es diese Grenze von, ich bin jetzt hier in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen, wo auch immer, Schleswig-Holstein, zu Hause. Das ist mein Lebensmittelpunkt. Meine Arbeit umspannt die ganze Welt. Ich kann Projekt, gerade wieder wie die besser Ausgebildeten natürlich, Projektbeiträge leisten, die, wenn ich eine Fremdsprache noch kann, wenn ich gut ausgebildet bin, die wirklich von überall her abrufbar und zulieferbar sind. Aber das heißt für die Unternehmen eigentlich, die wollen ja trotzdem sicherstellen, dass man die Leistung für ihr Unternehmen bringt und nicht vielleicht 3 Stunden später für jemand anderen und wieder 2 Stunden später für noch ein anderes Unternehmen. Wir sprechen da manchmal von Portfolioangestellten.
Ja.
Wenn ich, wenn ich da einhaken darf kurz. Ich glaube, dass es im Endeffekt einen anderen Gesellschaftsvertrag gibt im Moment. Und ich glaube nicht, dass der unbedingt von der Generation Y ins Leben gerufen wurde. Aber es gab früher eben den Vertrag, du als Mitarbeiter gibst mir als Unternehmen Loyalität und schwörst dir lebenslang, oder ich schwöre dir die vor allem auch, ich gebe dir dafür einen sicheren Arbeitsplatz. Dafür gehst du erstmal nach Schwaben zu meinem Mittelständler und dann irgendwie nochmal ins Ausland. Und wenn ich dich am anderen Standort brauche, dann auch da nochmal. Heute sind junge Leute leistungsbereit, das zeigen alle Umfragen, hat Frau Rautenberg ja eben auch schon gesagt. Aber die Logik ist eine andere. Unternehmen sagen nämlich, oder gefühlt zumindest, haben junge Leute nicht mehr das Gefühl, dass der Job, den sie da machen, wirklich ihr lebenslanger Job sein kann, sofern sie das wollen, sondern eben das Gefühl ist, dass man, dass Jobs viel, viel, ja, eher auch irgendwie mal zu Ende gehen können. Also es gibt auch Umfragen, die zeigen, dass junge Leute bei Jobs eher darauf gucken, wie mich der Job eigentlich für den nächsten Job weiterqualifiziert. Und in dem Moment folge ich eben nicht mehr der Logik des Unternehmens, das mich für 5 Jahre ins Ausland schickt und mir dann sagt, dann kannst du da und da an den Standort gehen, weil ich eben darauf nicht mehr vertraue, sondern dann, glaube ich, versuche ich viel, viel mehr mein eigenes Leben zu leben, weil ich eben diese Loyalität vom Unternehmen gefühlt zumindest nicht mehr ganz so zurückbekomme.
Das leuchtet mir ein, auch bei, ich sag mal, projektbegleitenden Prozessen, Herr Schäfer, wie Sie es angesprochen haben, aber wenn ich ein Werk in Bangladesch eröffnen soll, dann muss ich doch da vor Ort sein, oder? Denke ich zu kleingeistig.
Ja, aber das ist auch nicht auszuschließen. Es gibt immer noch Menschen, auch junge Menschen, die bereit sind, dahin zu gehen. Die große Herausforderung ist zu sagen, was brauchen wir für Talente, wo kommen die her? Ich habe jetzt kein Bangladesch-Beispiel, aber ein chinesisches Beispiel. Da haben wir lange, lange die Diskussion gehabt, dass man sagt, naja, jetzt verlagert sich alles nach China und die nehmen uns die Arbeitsplätze im Westen weg und so weiter und so weiter. Wenn man dann den Dingen ein bisschen mehr auf den Grund und vor allen Dingen auch mal vor Ort geht, dann stellt man fest, die nehmen uns nicht die Arbeitsplätze, weil sie sind in der Lage, Arbeit zu schaffen. Jetzt sind da nur, müssen wir den Mitarbeitern die Rahmenbedingungen geben, dass sie da auch tatsächlich hingehen. Und das müssen nicht Hundertschaften sein, sondern das ist eine Art von Wissenstransfer auch, der anders organisiert wird. Mobilität von Wissen ist ein ganz großes Schlagwort. Ja, dass man tatsächlich diesen Menschen sozusagen die Station, das kann eine temporäre Geschichte sein. Wir haben gerade heute für einen Kunden über ein großes so Development Center, ne, wo dann Assessments gemacht wird, haben wir diskutiert. Und die sagen, ja, eine wichtige Voraussetzung ist für uns, dass man 6 Monate im Ausland war. Das war vor Jahren undenkbar. Aber das stellt sich genau diesen Herausforderungen. Nicht 5 Jahre, sondern 6 Monate. Um da zu sagen, ich weiß, wenn ich hier jetzt was mache, welche Auswirkungen habe ich da drüben und kann dann mit diesen Leuten zusammenspielen, mit den Menschen, die vielleicht am anderen Ende der Welt sind.
Karriere ist nicht alles. Das ist das Thema der Redezeit. Und gleich müssen wir auch ganz dringend noch über das Thema Familie sprechen. Das ist ja auch wichtig. Wie vereinbar ist denn Beruf und Familie? Aber vorher haben wir Heino Hilbert in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Hilbert, ist Karriere für Sie alles?
Ja, mein Name ist Hilbert, das ist aber zweitrangig. Karriere ist wichtig für mich in einem gewissen Rahmen. Ich möchte nämlich meine Familie gut versorgen können. Und das ist auch der Punkt, warum ich gerne eben in die Diskussion reinkommen möchte. Ich bin so ein bisschen misstrauisch, wenn ich auch bei Ihnen, aber auch in vielen anderen Medien lese und höre, wie wichtig doch Wertschätzung ist und wie wichtig es ist, dass man die jungen Leute auch anders wertschätzt als nur Geld. Das hat für mich auch so ein bisschen den Eindruck, als wenn man den vermitteln will, Leute, arbeitet doch sehr viel für sehr viel Wertschätzung, die nicht monetär ist. Ich bin jetzt 52 Jahre alt, habe einen Arbeitgeber, von dem ich sehr viel Wertschätzung erfahre, die ich auch zurückgebe. Das ist wichtig, beiderseits. Denn nur so bringt man Leistung. Aber junge Leute sollten sich auch nicht davon zu sehr einwickeln lassen. Die müssen auch in 30 Jahren ihren Kindern ein Studium bezahlen, die müssen ihre Miete zahlen. Und ich finde das ein bisschen gefährlich, die einzuwickeln und zu sagen, komm, Geld brauchst du nicht viel, aber wir haben dich alle sehr, sehr lieb. Davon kann man sich keine Wurst kaufen.
Frau Rautenberg, Sie schütteln gerade den Kopf.
Also ich glaube, das ist ja auch schon deutlich geworden in den Beiträgen, dass der Generation gerade auch das Thema, wie lange muss ich eigentlich arbeiten, wie sieht meine Altersvorsorge aus, was mache ich, sehr, sehr bewusst ist und man sehr bewusst damit umgeht. Und eben dieser monetäre Rahmen, ich glaube, diese ganzen Gedanken, über die wir die ganze Zeit sprechen, und da würde ich auch den Äußerungen von ganz am Anfang ein bisschen widersprechen wollen. Die machen sich nicht diejenigen, wo es wirklich um existenzielle Situationen geht, sondern in dem Moment, wo ich abgesichert bin, wo ich diese Sicherheit habe, in dem Moment stelle ich mir diese Fragen und in dem Moment mache ich mir die Gedanken über Wertschätzung. Und ich glaube, dass auch die Generation Y nicht für umsonst arbeitet, im Gegenteil. Es muss ein gewisser Standard da sein. Ich muss diesen Standard haben, um auch meine Hobbys, mein Ehrenamt und so weiter alles machen zu können. Also da bin ich völlig bei Ihnen, dass nur Wertschätzung reicht nicht.
Sie lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Herr Albrecht, ist das auch das, was Sie herausgefunden haben? Also dass es quasi um ein, ja, überspitzt gesagt, Grundeinkommen schon hinausgehen muss dann?
Ja, also zum einen sieht man in Studien, dass so hohes Einkommen bei der Jobwahl als einem unteren Drittel der Kriterien, die es dafür gibt, rangiert. Viel Freizeit eben ganz unten und alles, was so eben mit Wertschätzung, aber auch mit selbstständig arbeiten, irgendwie Identifikation mit dem Job etc. zu tun hat, ist deutlich weiter oben. Aber Arbeitspsychologen und Soziologen sagen eigentlich, das ist so ein Hygienefaktor, dieses Gehalt. Also es muss stimmen. Gerade junge Leute wollen sich heute auch nicht unter Wert verkaufen. Sie wollen nicht irgendwie sich ausbeuten lassen im Endeffekt. Aber es ist eben nicht der letzte entscheidende Punkt, wenn ich mich zwischen zwei Jobs entscheiden kann. Da zeigen eben die Studien eher, dann geht es um Sinnhaftigkeit, dann geht es um netteres Team etc.
Ja, es gibt allerdings auch breitere Trends, ne, um jetzt zu vermeiden, dass wir alles schönreden. Ne? Da bin ich jetzt so ein bisschen bei unserem Hörer. Wir sehen genauso natürlich, dass die Schere aufgeht. Denn die Einkommen werden instabil, Löhne stagnieren, Produktivitätsfortschritt, der in der Wirtschaft erzielt wird, wird nicht mehr so weitergegeben und so weiter. Und es bildet sich dann durchaus auch sowas wie eine neue Klassifizierung, die Habenden gegen die anderen. Ne, gegen die eben keinen Job haben, die nicht in diesem im System drin sind. Wenn auch die Kriterien, die Wahlkriterien andere sind, aber das ist durchaus ein ernstzunehmender Trend. Also
einen Punkt haben wir ja auch noch gar nicht angesprochen, das bedeutet auch, dass im Moment kommt ja die Erbengeneration auch noch zum Zuge. Das heißt, da kommt ja auch noch Geld zum großen Teil jetzt auf jüngere Generationen, wofür gar nicht selbst gearbeitet werden muss. Also es gibt zum Teil auch also eine Sicherheit, die man gar nicht sich selbst erarbeiten muss. Das ist ein Faktor, der vielleicht auch noch mit reinspielt an vielen Punkten. Ohne jetzt nachfragen zu wollen, wer hier was erbt, Herr Albrecht.
Nee, aber gerade, also in Ostdeutschland ist es vielleicht ein bisschen anders aufgrund der Besitzverhältnisse eben in der DDR, aber gerade in Westdeutschland ist das ja eine doppelt- und dreifache Erbengeneration, weil es nämlich zum einen gibt es die erben materiell und die nicht erben. Gleichzeitig sind aber die erben eben durch das deutsche Schulsystem etc. meistens die nicht nur materiell erben, sondern eben auch Bildung einfach erben, weil eben der Bildungsstand in Deutschland so stark von dem Bildungsgrad der Eltern abhängt. Und damit ist diese Schere eben doppelt und dreifach, kann man in dieser Generation sehen. Und ich habe das ja auch am Anfang schon gesagt, es gibt eben 30-60%, die zu dieser Generation Y gehören und die sich im Endeffekt den Luxus leisten können, darüber nachzudenken, bei welchem Gehalt ich denn eigentlich welche Arbeit machen will oder für wie viel weniger Gehalt ich vielleicht eine schönere Arbeit mache. Und dann gibt es aber eben auch 40%, die erstmal von zu Hause weniger mitbekommen haben und auch eben durch ihre Bildung, also erbenmäßig, aber auch durch ihre Bildung einfach weniger Chancen haben, um diesen Luxus nach Gehalt fragen zu können oder sich dann auch zu entscheiden, ob man nicht doch mit weniger auskommt, einfach nicht haben.
Frau Rottenberg, genau deswegen arbeiten Sie bei Rock Your Life, weil Sie genau da ansetzen, bei denen, die von zu Hause nicht so viel Bildung mitbekommen haben oder nicht die Unterstützung bekommen haben.
Genau, also Rock Your Life ist ein Mentoring-Projekt, das eben Studierende und Schüler zusammenbringt und es geht genau darum, diesen Menschen, die eben nicht die Chancen haben, die Potenziale von zu Hause, ihr Potenzial zu entfalten und ihnen die Chance zu geben, sich zu verwirklichen. Und gerade wenn man sich unsere Schüler anguckt, dann sind da auch die Themen, Rock Your Life konzentriert sich auf den Übergang von Schule und Beruf, sind die Themen ganz andere. Da geht es viel mehr um Sicherheit, überhaupt einen Arbeitgeber zu finden. Das sind ganz andere Themen, die sind viel existenzieller, die machen sich über diese ganzen anderen Themen nur sehr wenig Gedanken. Und ich glaube auch, um nochmal auf dieses Thema Konflikte zwischen den Generationen in Unternehmen zurückzukommen, dass Mentoring und dieses Begleiten und Zusammenbringen von verschiedenen Generationen wahnsinnig wichtig ist, auch im Unternehmen. Denn ich glaube, dass wir zwar als neue Generation ganz viel reinbringen, aber das, was es in den Unternehmen gibt, ist ja nicht alles schlecht, sondern da gibt es auch unheimlich viel Werte, die wir erhalten müssen und vielleicht auch bewahren müssen. Und Rock Your Life gibt es nicht nur zwischen Schülern und Studierenden, sondern Rock Your Life gibt es auch für Unternehmen. Rock Your Company heißt das. Also in Unternehmen Mentoring-Beziehungen zu schaffen zwischen alteingesessenen Arbeitnehmern und ganz frischen und die einfach zusammenzubringen. Und Mentoring ist keine einseitige Beziehung, sondern Mentoring ist ein Geben und ein Nehmen. Und Begleitung und Entwicklung und Betreuung ist auch so ein Thema, was für viele unheimlich wichtig ist, gerade am Anfang. Also wenn ich mir einen Arbeitgeber aussuche, dann möchte ich auch jemanden, wo ich fragen kann, wo es immer einen Ansprechpartner gibt, ein offenes Ohr, wo jemand für mich da ist. Und es ist ja nicht umsonst so, dass super viele Unternehmen inzwischen auch anfangen mit Mentoring, dass es an Hochschulen inzwischen üblich ist, dass man Mentoren bekommt. Und das ist, glaube ich, auch einfach sehr, sehr wichtig, um auch so Unverständnisse, Enttäuschung, Frustration vorzubeugen, weil man natürlich in ein Unternehmen kommt und an Decken stößt, an Kanten und sagt, warum wollen wir das nicht einfach so machen? Warum versteht ihr das nicht? Das ist doch jetzt nicht so schwer, hier mal 3 E-Mails zu schreiben oder eine Telefonkonferenz zu machen. Doch, vielleicht schon, aber dafür haben die eben andere Fähigkeiten wir können auch von der Generation vor uns und den ganzen Generationen vor uns lernen.
Im besten Falle sicherlich. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten in der Redezeit und ich möchte unbedingt bitte noch das Thema Familie hier auch diskutieren. Herr Albrecht, wenn wir jetzt sprechen, dass sich da so viel verändert, zum einen ja auch die Beziehung zwischen, ja nicht zwischen Mann und Frau, das wäre falsch, aber das ja doch irgendwie wieder schon. Also dass es eine gleiche Verteilung gibt, zum Beispiel auch was Kinderbetreuung angeht oder dass auch Männer dann im Job einen Schritt zurücktreten oder sich mehr Zeit nehmen können, um für ihre Kinder da zu sein. Glauben Sie, dass das sich auch auswirken wird? Wir brauchen viel mehr Kinder in Deutschland. Ist das ein guter Weg dahin, auch genau diese Kinderbetreuung und eben nicht diese Bremse Kinder jetzt aus dem Weg zu räumen?
Also erstmal muss man sagen, dass das Thema Familie und Vereinbarkeit von Familie und Beruf für diese Generation eben unheimlich wichtig ist, weil sie da unheimlich unter Druck steht. Also in dieser gefühlt unsicheren Zeit ist halt Familie so ein Stabilitätsanker. 80% der jungen Leute sagen, ohne Familie kann man nicht glücklich sein und meinen sowohl die Eltern als auch die Familie, die man selbst gründen will. Umgekehrt kriegen aber deutlich weniger Paare Kinder, als sie sich eigentlich wünschen heute, weil es eben so schwer vereinbar ist und weil man irgendwie an den Punkt kommt, wo man die Sicherheit meint zu haben, Kinder kriegen zu können, da kommt man eben sehr, sehr schwer hin. Und ich glaube, deshalb wird die Generation, die jetzt ja eigentlich gerade erst Kinder bekommt, also wenn man kriegt in Deutschland im Schnitt mit 30 Kinder, wird da schon sehr, sehr viel einfordern. Man muss dazu sagen, dass sich das Geschlechterverhältnis ändert natürlich. Also gerade junge Frauen wollen auf jeden Fall Familie und Karriere vereinbaren. Die Männer sind da so ein bisschen hinterher. Und auch bei Elternzeit sieht man, dass Männer deutlich weniger Zeit nehmen und überhaupt nur ein Viertel Elternzeit nehmen. Aber ich glaube, gerade junge Frauen werden da sehr viel einfordern bei ihren Arbeitgebern und zu Recht auch, weil nämlich, was sich geändert hat und warum so wenig Kinder kriegen, ist nämlich, dass heute beide arbeiten, beide Karriere machen wollen. Da braucht man einfach andere Betreuungsmodelle etc., als das früher der Fall war, wo im Endeffekt die Frau, und ich glaube, das hat die junge Generation eben auch noch selbst erlebt, dass die Mutter zwar auch berufstätig war, aber in ihren Karrierezielen immer hinter dem Mann zurückstecken muss. Und diesen Spagat wollen junge Frauen nicht mehr machen. Und ich glaube, sie können es sich leisten, weil junge Frauen nämlich in der jungen Generation deutlich besser ausgebildet sind als die Männer.
Jetzt haben Sie angesprochen, dass Frauen Forderungen oder junge Frauen dann Forderungen an den Arbeitgeber stellen. Frau Rottenberg, die Frage geht jetzt an Sie. Sie müssen sie nicht persönlich beantworten, sondern vielleicht haben Sie auch in Ihrem Umfeld schon das eine oder andere dazu gehört. Das heißt auch, sie müssen Anforderungen an ihre Partner, also an die Männer, an die jungen Männer stellen, oder? Ist das schon ein Thema? Wird darüber tatsächlich auch schon diskutiert?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, wobei ich das Gefühl habe, dass das ein Thema ist im Vergleich jetzt zum Job, wo man auch noch sehr unsicher ist und fast vielleicht auch ein bisschen überfordert und sowohl junge Männer als auch junge Frauen das Gefühl haben, wir müssen nicht nur im Job super funktionieren, sondern jetzt sollen wir auch noch eine perfekte Familie gründen und früher war ganz klar, man verlobt sich, man verheiratet sich und dann kommen schnell die Kinder und heutzutage gibt es so viele Modelle, wie kann man das machen, wann kann man das machen und ich erlebe auch, also gerade bei den Modellen, die dann einem angeboten werden, ob die einen nicht auch überfordern. Also zu sagen, ich habe einen Halbtagsjob und eigentlich bin ich dann aber doch vormittags bei der Arbeit, dann hole ich meine Kinder ab, dann bringe ich die ins Bett, bespiele die und dann abends setze ich mich aber nochmal 4 Stunden hin und arbeite die Zeit nach. Auch das erlebe ich als unheimlich schwierig und ich glaube, das ist ein Thema, wo es einfach auch noch nicht die letzte Lösung gefunden ist und wo man einfach auch wirklich noch viel entwickeln muss und wo viele auch sich einfach im Moment nicht sicher sind, wie das eigentlich funktionieren soll.
Karriere ist nicht alles, das Thema der Redezeit. Und um Familie geht es, glaube ich, auch dem nächsten Anrufer, Benjamin Reul aus Paderborn. Guten Abend.
Hallo.
Grüße Sie.
Ja, ich wollte auch ganz kurz mal einklinken noch. Ich fand das sehr spannend gerade auch, was die Vorrednerin gesagt hatte, wie das Ganze vereinbar ist. Ich bin selber 29 und stand oder stehe in dieser Situation von, man arbeitet, meine Frau arbeitet auch und Kinder sind zu Hause, das erste Kind war da und sie haben gearbeitet und wir haben es im Grunde wegrationalisiert, in die Kita gebracht und uns immer gefragt, ob das so richtig ist. Jetzt ist das zweite Kind gekommen. Vor 4 Wochen.
Oh, herzlichen Glückwunsch erstmal.
Danke. Und wir haben uns sehr spontan dazu entschieden, die nächsten 2 Jahre gemeinsam in Elternzeit zu gehen. Das ist möglich. Da fragen mich immer viele Männer auch, wie geht das denn? Ich dachte, man kann nur 2 Monate machen, aber das ist möglich, zum Glück. Und wir wollen gemeinsam als Familie einfach segeln gehen. Wir haben ein Segelboot, mit dem wir unterwegs sein werden, weil wir uns das einfach so nicht vorstellen können, wenn die Kinder so klein sind und eigentlich halt nur die Familie brauchen, immer arbeiten zu gehen oder einer bleibt zu Hause. Und deswegen haben wir uns dazu so entschieden, was natürlich irgendwie eine sehr große Angst auch mit sich bringt, was das im Job bedeutet und sowas. Aber da sehe ich eigentlich das Vertrauen, wie man ausgebildet wurde. Flexibilität war da ein ganz großes Thema für mich, immer flexibel sein zu können, sich anpassen zu können an alle Situationen, an neue Arbeitgeber. Und da vertraue ich einfach drauf, dass man danach auch wieder Jobs findet oder weiter in dem Job tätig ist und so seine Karriere auch weitermachen kann.
Herr Roll, darf ich Sie einmal ganz kurz unterbrechen? Haben Sie mit Ihren jetzigen Arbeitgebern mal so, ich sag mal, so ein Vorfühlgespräch geführt? Wie sieht's denn aus? Könnte ich eventuell in 2 Jahren zurückkommen oder springen Sie wirklich ins kalte Wasser?
Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, weil es auch sehr spontan, bevor ich die Elternzeit einreichen musste, sich ergeben hat, dass wir wirklich dann ein Boot gekauft haben, auch kurz davor erst. Und war natürlich ein großer Schock da, aber letztendlich, als wir dann gehört haben, was wir vorhaben, das Ganze auch sehr positiv wurde aufgenommen. Und letztendlich besteht ja vom Recht her ganz einfach so die Möglichkeit, dass dieser Arbeitsvertrag ruht. Das heißt, ich werde anschließend weiter meinen alten Job weitermachen können.
Und dann nochmal gucken, ob das passt oder ob Sie sich vielleicht auch sehr weiterentwickelt haben. 2 Jahre segeln, das macht ja vielleicht auch was mit Ihnen.
Ich hoffe doch, dass das macht. Das fährt man ja nicht.
Erstmal alles Gute für Sie. Danke, dass Sie angerufen haben. Herr Schäfer, danke. Wenn Sie so eine Geschichte hören, sagen Sie dann, das ist mutig oder fallen Ihnen da im ersten Moment andere Begriffe ein?
Nein, das ist durchaus mutig. Das ist mutig, selbst wenn man sagt, wie Sie gerade ja, wie der Hörer gerade sagte, ich kann ja dann zurück in meinen Job. Wenn die Firma sich weiterentwickelt hat, ist das Risiko durchaus da. Man wird zwar wieder eingestellt, aber nicht lange. Und ist halt dann weg. Also da ist, insofern ist das schon mutig. Und auch mit der Einkommenssituation muss man ja auch zurechtkommen. Wenn beide in Elternzeit gehen, heißt das ja einen kleinen Unterschied, zu beiden volles Einkommen zu haben. Aber das gibt ich. Und ich hätte ähnliche Beispiele aus dem Umfeld, auch von Mitarbeitern, von uns selbst. Die jungen Menschen suchen Lösungen, weil es gibt kein Modell, kein Angebot, das steht, dass dieser neuen Wirklichkeit einfach gerecht wird. Und da ist auch die Debatte zu, ja, wir brauchen mehr Kinderhorte, um mehr Kinderbetreuung in den Unternehmen zu machen, greift auch zu kurz. Das haben wir, glaube ich, sehr deutlich gehört von Frau Rautenberg, wie auch gerade eben von dem Hörer. Und da auf dem Weg muss man immer nur weitermachen, sagen, auch die Leute ermutigen, dass sich einfach wieder eine neue gesellschaftliche Wirklichkeit fast abbildet, ne, soziologisch gesprochen.
Mir ist mal empfohlen worden, der Mut zum Bruch, also dass Arbeitgeber inzwischen sogar Brüche in den Lebensläufen suchen und sagen, wir finden es spannend. Und wenn jemand sich getraut hat, das zu machen, 2 Jahre rauszugehen, dann ist das
Kleint
jemand,
dann aufs Segelboot.
So, also dass auch das wirklich inzwischen gefördert wird und sagt, macht was Verrücktes, geht einfach mal nochmal ein Jahr raus, wenn ihr das braucht. Also auch ich habe auf eine Art ein Gottvertrauen, dass es nicht schiefgehen wird, wenn ich sowas mache, sowas Verrücktes. Es wird mich nur weiterbringen.
Und
wie
das
auch
spricht
immer
für die Stärke Ihrer Generation. Glückwunsch, kann ich nur sagen.
Das wäre jetzt schon ein schönes Schlusswort. Herr Albrecht, an Sie aber nochmal abschließend die Frage, ist das also eigentlich eine große Chance und wir sollten aufhören, nach den Fehlern zu suchen und nach den knirschenden Sandkörnern, sondern sollten eigentlich mehr positiv denken?
Also dieser ganze Generationenbegriff und die Idee kommt daher her, dass junge Leute sich mit der Welt um sich herum auseinandersetzen, oft intuitiv, nicht analytisch, und dann danach ihr Leben planen und ihr Leben ausrichten. Und ich glaube, dass gerade diese Generation eigentlich sehr, sehr viel verstanden hat, was sich eben gerade in der Welt ändert. Wir haben das ja alles gesagt, von Digitalisierung bis zu anderen Arbeitsverhältnissen, über Wandel von ganzen Industrien, Industrie 4.0 etc. Und ich glaube, dass diese Generation viel, viel verstanden hat, was vielleicht den Älteren und höheren Hierarchien vielleicht noch nicht ganz so angekommen ist. Insofern glaube ich wirklich, dass wenn man der Generation Y zuhört, ja, dass man da viel lernen kann.
Was ist jungen Menschen wichtig? Wir haben in dieser Stunde gehört, einiges. Vielen Dank an meine Gäste, an Erik Albrecht, Journalist und Autor von Die heimlichen Revolutionäre, wie die Generation Y unsere Welt verändert. Danke auch an Lydia Rautenberg, sie ist Vorstandsvorsitzende von Rock Your Life, einem Verein, der Kontakte zwischen Schülern, Studierenden und Unternehmen fördert. Und danke an Rüdiger Schäfer, den Generalmanager des Beratungsunternehmens Right Management. Dankeschön auch an die Redaktion, an Petra Lehnert, und Dankeschön natürlich auch für Ihr Interesse, für Ihre Mails und Ihre Anrufe. Morgen Abend um diese Zeit, eigentlich knüpfen wir da fast schon an mit unserem Wissenschaftsmagazin Logo. Morgen nämlich unter anderem mit dem Schwerpunktthema Wissen, unser kostbarstes Gut. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald, sagt Birgit Langhammer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.